die reden da so schön. Wir haben nämlich das Synthesizer-Museum da. Ich
drehe
mal, vielleicht reden die was Komisches. Warte mal, ich drehe die hoch. Hört ihr die?
Ich habe gerade eben noch den, hier steht irgendwie rum, Maurice Summen heißt der, der ist der Betreibende im Staatsakt-Label.
Wir hören da mal einfach rein, was die so reden, aber ich hoffe, die...
Maurice haben wir ja auch schon gesehen. Aber
ja, hat was zu tun, auch mit der Front-Sache.
Hallo Michael, hallo Andi, ihr seid auf Sendung.
Hallo, wir hören euch.
Wir hören euch.
Das
hatten wir auch noch nicht, oder?
So das dürfen wir nicht machen. Warte mal, ich drehe mal lieber zu.
Ihr seid dran.
Als Electronic-Musiker, als Electronic-Musician, ist es natürlich das Instrument, Hauptinstrument. Guck mal, hier ist ein Kabel drin. Ne? Guck mal. Und wieder rein.
Radio Walterst Orphan Pi Radio equals Super Radio 2025.
Interessant, ne?
Live from the Super Booth 2025 from a mobile studio.
So, jetzt.
So, ihr habt euch schon mal den Anfang verquatscht. Hallo.
Hallo.
Michael Soltau und Andi vom Synthesizer Museum sind jetzt bei uns auf der 88,4 in Berlin und auf der 90,7 in Potsdam. Willkommen im Radio.
Hallo, schön, dass wir da sind.
Ja, schön, dass ihr da, dass ihr gekommen seid.
Natürlich.
Ihr seid bestimmt auch schon immer Dauergäste auf der Superbus, oder?
Ja, ich bin eigentlich später hingekommen. Ich glaube, das erste Mal vor 4 Jahren, muss ich ehrlich gestehen.
Was?
Obwohl ich Synthesizer seit zig Jahren, seit 40 Jahren sammle. Aber ich habe es immer nur aus der Ferne erlebt, ehrlich gesagt. Ich war zu beschäftigt im Studio.
Und du?
Nee, ich war tatsächlich schon immer dabei, also vom ersten Mal an. Also war für mich auch immer ein Riesending. Ich kann mich erinnern, damals auf der ersten Superbooth, zu sehen, wie so viele Menschen Synthesizer gut finden. Das war für mich immer ein Riesenevent. Das ist nie verpasst.
Habt ihr euch den Zapharmonicon gesichert?
Nee. Gab es einen umsonst, oder?
Ja, einen.
Okay, nee.
Wow, nee. Der fehlt noch.
Daran merkt man, dass Jero noch nicht bei euch gewesen ist. Ich war zur Eröffnung im Synthesizer-Museum. Aber ihr habt ja ganz anders angefangen, ne? Das ist ja jetzt ganz frisch. Aber die Leidenschaft und die Sammlung besteht schon viel, viel länger. Wie ist dazu gekommen, dass ihr dieses Museum aufgemacht habt?
Ja, wenn man jetzt 3 Jahre zurückrechnet, da haben wir unser Synthesizer Studio Berlin aufgemacht. Das gibt's ja auch. Das war eher so...
Was betreibt ihr gemeinsam?
Nee, das betreibe ich mit Stefan Bobinger. Der ist auch vorne am Stand. Und das richtet sich eher so an die professionelle Klientel. Also Leute, die richtig Musik produzieren und die historischen Instrumente in ihre Tracks einbauen wollen. Oder an Sample-Produzenten. Oder an Produzenten, die ihre Performances mit diesen Geräten wiederum an andere Artists verkaufen. Das ist so ein ganz neuer Markt. Und das betreiben wir ja wirklich schon seit 3 Jahren. Aber wir haben halt damit nur diese Profikunden erreicht. Und das Museum, das soll jetzt wirklich Musik zum Mitmachen sein für alle, die es interessiert. Da kostet halt eine Stunde auch viel weniger als in unserem Synthesizer-Studio. Und das Synthesizer-Studio...
Moment, also Museum und es kostet pro Stunde. Das habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Modell?
Nee, wir haben Besucherslots im Museum. Das kostet 12 Euro. Und da kannst du 2 Stunden lang im Museum dich umschauen, spielen, machen...
Das ist eigentlich eher wie ins Schwimmbad gehen.
Ja, so genau so. So habe ich es
auch gesehen. Das ist eigentlich gar kein Museum.
Ja.
In Wirklichkeit.
Genau, das heißt nur Museum, weil die Teile
so alt sind.
So alt sind, aber auch neu sind. Also wir haben eben 5 Jahrzehnte, ne? Ende.
Auf jeden Fall, wir haben auch einen Raum, also wir haben natürlich sehr viele alte Geräte und auch einen Raum, wo als Gegenpunkt ein paar neuere Sachen rumstehen. Nicht nur Vintage, wie gesagt, sondern auch ein paar neue.
Alle Instrumente, die irgendwie bedeutend waren in der elektronischen Musik, kann man so sagen. Ne? Der erste virtuell analoge Synthesizer, der im großen Stil rauskam, wie der Nordlead, den haben wir auch im Programm, oder der Axis Virus haben wir auch dabei.
DX7.
DX7 auch, klar. Der ist dann wieder im 80er-Raum beheimatet. Aber im Studio, um nun mal das abzuschließen, was wir ja auch noch betreiben, da produzieren wir tatsächlich auch Software-Synthesizer, also VST-Instrumente, Reaktor-Instrumente und demnächst auch Sample-Libraries. Die Sample-Libraries werden dann natürlich auch hauptsächlich Samples von diesen Instrumenten haben, von den historischen Instrumenten. Wir planen ein System 700 Sample-Set, so Roland-System 700 Sample-Set.
Das gibt's bisher noch nicht.
Gibt's, genau. Das ist wirklich...
Erstaunt mich jetzt. Also ich meine, man denkt ja so, ihr habt ja auch einige, wie gesagt, so wie das DX7, also Klassiker dabei, die da bei euch jetzt im Museum stehen, wo man sich denkt, naja, da gibt's doch wahrscheinlich schon hunderte von Sample-Packs. Nein, ist gar nicht so.
Nicht gar, es gibt immer noch Lücken. Also das System 700 gehört eigentlich dazu, weil es so auch so selten ist. Ne?
Ja, okay, das ist natürlich wahr. Aber
wir haben also voller Stolz, da muss ich voller Stolz sagen, wir haben halt ein Full-Set, ne, bestehend aus 6 Modulen und dem Hauptmodul natürlich dabei und einer Tastatur. Das ist schon dann nochmal extra selten.
Und wie habt ihr diese Sammlung zusammengestellt? Ist das alles über Kleinanzeigen zu euch gekommen oder schleimt ihr euch bei älteren Herren ein und bekommt das alles vererbt oder wie geht das?
Von jedem etwas. Tatsächlich, ich habe tatsächlich auch, also es ist hauptsächlich meine Sammlung. Ich habe tatsächlich in den Jahren auch bei eBay Kleinanzeigen Teile gekauft.
Wann hast du angefangen zu sammeln?
1986. Also das ist schon ein anderer Jahrgang, würde ich mal sagen. Und da gab es natürlich auch noch ein paar gute Deals. Und so, in den 80ern wollten sowieso immer großen Studios ihre alten Analog-Synthesizer loswerden. Und ich habe nie verkauft. Und da sind dann so ein paar Teile so zusammengekommen. Wobei das Gros der Sammlung stammt aus den letzten 10 Jahren. Das muss man schon sagen. Da habe ich natürlich auch ordentlich blechen müssen.
Hast du auch welche mit eingebracht?
Nee, diese Ehe? Also meine Rolle ist eher als klassischer Synthesizer, Museumswächter oder wie man so sagt, oder Museumsaufseher. Aber ich habe natürlich, also man muss nochmal sagen, dass die Sammlung von Michael ist eine tolle Sammlung und ich finde das auch äußerst ungewöhnlich, dass er die so zur Verfügung stellt, dass wirklich die Leute, egal ob irgendwie du schon mal einen Synthesizer, ob du da Erfahrung hast oder nicht, dass die alle spielbar sind. Im Vergleich zu anderen Museen, wie zum Beispiel im Instrumente-Museum, da kannst du das nur hinter Glas angucken. Und gleichzeitig bin ich da oder meine Kollegen, die dann, wenn tieferes Interesse besteht, Leuten zeigen kann oder einen Patch machen auf diesen alten Dingern oder wie gesagt, also das ist wirklich eigentlich was ganz Außergewöhnliches und Tolles, was wir da bieten können. Und es gibt ja ein Rieseninteresse. Leute kommen und dann kann ich sagen, oh, keine Ahnung, stehst du irgendwie, ich stehe auf DAF, tanzt den Mussolini, lass uns den mal schnell hier auf den Originalgeräten nachpatchen oder so. Das, oft sind die Leute total, also wir haben, die Leute gehen immer mit glücklichen Gesichtern eigentlich bei uns raus. Egal, ob sie da vorher ein großes Vorwissen hatten oder nicht. Und wie gesagt, Michael stellt das alles zur Verfügung. Tolle Sache. Danke dir nochmal. Und bis jetzt ging auch alles gut, ne? Wir hatten wenige technische Ausfälle bisher.
Ja, die Leute sind so behutsam. Irgendwie brechen die Geräte einen an und das Gerät sagt, also, schlag mich nicht. Es wird wirklich, es ist ein vernünftiger Umgang mit denen. Wir hatten eigentlich noch keine Randale in der Bude. Ne?
Noch nicht.
Aber seht ihr auch den Leuten gleich an, was für sie der richtige Synthesizer ist? Oder finden die Synthesizer ihre... Also ist das so ähnlich wie im Tierheim, dass das Gerät dann seinen Menschen findet oder umgekehrt? Also
Andi hat ein Gespür dafür.
Ich finde es irgendwie schön zu sehen.
Oder also gute Barleute machen das ja auch.
Zum Beispiel haben wir da vorne auch eine Korg M1 stehen und manchmal kommen Leute, neulich hat man jemand, er hat in den 90ern oder was, immer auf einer M1 gespielt und das ist der beste Orgelsound und der war dann irgendwie 2 Stunden lang nur eine Korg M1, was eigentlich ein bisschen so ein öder Synthesizer ist. Okay, ich will es nicht urteilen. Aber, oder es kommen Leute, die sagen, oh, der Arps 2600 war schon immer, und jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, einfach nur mal vor dem Ding zu sitzen. Ich meine, wo kannst du das sonst machen? Also es bietet jetzt sowieso hier in Berlin gibt es wenig Möglichkeiten, überhaupt mal so eine Dinge anzufassen oder einfach mal in Ruhe das ausprobieren. Und wie gesagt, ich glaube, ich und meine Kollegen kennen uns gut aus und können da gern noch, wir überlegen auch, ob wir vielleicht mal so Workshops machen oder so. Oder. Und wir haben noch eine Kaffeebar, wir können Kaffee kochen, die Leute können am Tresen stehen und über Synthesizer reden. Viele haben auch großes Redebedürfnis, was sie selber für einen Synthesizer hatten.
Gibt's noch diesen Habisch, der da die Tauben köpft hinten auf dem Hof?
Ich weiß nicht, ob es immer noch der gleiche ist, aber ich habe hinten wirklich, ich vermute, es war ein Habicht und der kam an und hatte, der Vogel, den er da hatte, war ein gelber Vogel, ich vermute ein Kanarienvogel, den er da direkt davor zerlegt hat.
Geil, aber sitzt der noch da hinten? Ich habe da mal früher ein Bierchen getrunken zum Schluss.
Ich glaube, du könntest ihn noch sehen. Ich finde es gibt bei uns sehr viele Vogelbewegungen, weil wir haben zum Beispiel auch ein tolles Panoramafenster, 12 Meter.
Wir sollten vielleicht erwähnen, dass das Synthesizer-Museum am Cottbusser Tor sich befindet im neuen Zentrum Kreuzberg.
Ja, und wir haben wirklich einen tollen Ausblick. Ich war am Cotti, habe ich noch nie gesehen, wie viele Vogelschwärme eigentlich da drüber ziehen. Und wenn man einfach nur in Ruhe einen Kaffee trinken will, kann man sich da auch ins Fenster setzen und den wunderbaren Ausblick auch genießen.
Ach, du meinst da hinten raus? Vorne raus habt ihr auch ein Fenster?
Ja.
Echt?
Ja.
Da war ein Fenster?
Ja. Unser Realitäts- nicht in allen Räumen. Nicht in diesem Silberraum, ne? Das ist verhängt.
Genau, aber das ist verhängt. Und in dem unserer Wohnzimmerbühne, der 70er-Raum, also wo auch wirklich die Bühne steht für die Veranstaltung, da kannst du wirklich ein Panorama genießen. Das ist wirklich Realitätskino. Da ist immer was los. Und wenn Künstler Konzerte spielen, dann bauen sie manchmal, ohne Veralberung jetzt, bauen sie manchmal die Polizeisirenen und die RTWs, die da rumkreuzen, das geht ja alle 10 Minuten so, bauen sie manchmal in ihre Stücke ein.
Ja, der extra Oszillator.
Genau, und Thorsten Questing sagt, der Raum ist auf D-Moll getuned.
So, der ja auch bei eurer Eröffnung gespielt hat, genau, ne, mit Pyrolator. Ja. Gibt es denn auch viele Leute, die sich irrlaufen und denken, ihr gehört noch zu Schneider?
Ja, das passiert oft.
Kommt manchmal vor.
Oder denken, sie können was kaufen?
Also, es kommt vor, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also oftmal, wenn dann Kunden spät, wenn es noch spät an der Tür läutet, nach 17 Uhr, dann sind es meistens Leute, die dann doch noch schnell was bei Schneiders Laden kaufen wollten, aber wird sich schon noch ein bisschen einpegeln.
Wann habt ihr denn geöffnet?
Wir haben immer jeden Tag auf von 10 bis 18 Uhr, außer am Dienstag. Am Dienstag ist dann der Tag, wo wir eigentlich auch gerne mal Veranstaltungen planen. Also das Museum ist dann geschlossen, aber dann planen wir, hatten letzte Woche, oder erst diesen Dienstag war jetzt Annemarie von Reusel da, die ein Konzert gegeben hat, war ein bisschen so ein Nachmittagsempfang. Ja, wir hatten ein paar Mal Thorsten Quetschning war bei uns. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Ich glaube, demnächst ich habe gerade eben mit Maurice Summen von Staats abgesprochen, da haben wir so eine Record-Release von also so Sonderveranstaltungen, PR-Veranstaltungen oder kleine Konzerte, Lectures.
Ja, wie Harald Großkopf wird eine Lesung halten aus seinem Buch. Und er wird von seiner langen Karriere erzählen.
Als von den Synthesizer-Abenteuern der 70er bis heute.
Genau.
Ja, sehr spannend.
Ja.
Die Berliner Schule der elektronischen Musik.
Ja.
Werde ich auch noch was lernen.
Oder neulich wir hatten Paul Wiffen, der war so Keyboard-Tech auch von Stevie Wonder oder hat viel erzählt von der Zeit, wie es damals war, mit diesen großen Dingern auf Tour zu sein oder die zu warten. Auch sehr interessant.
Genau, und er hat auch von Vangelis erzählt in seinem CS80. Also Yamaha CS80 Synthesizer, der Lieblingssynthesizer von Vangelis. Er hat ihm tatsächlich auch, also mit ihm zusammengearbeitet in London in seinem Nemo-Studio.
Und jüngere Menschen sprecht ihr auch an?
Ja, das haben wir uns wirklich auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Ganz junge, durch unsere Kinderecke. Da haben wir so einen Dato-Synthesizer, ne? Dato ist ja auch hier.
Ja, die sind immer hier, genau. Sind
immer hier. Wir haben dann Yamaha Reface, CS Reface und so einen Micro-Cork mit einem eingebauten Vocoder in Silber.
Ich kann euch den Chummy empfehlen, der ist bei Chase Bliss. Ist auch ein sehr schöner kindergeeigneter Synthesizer. Ganz neu, ganz frisch.
Aber
auch mit eingebautem Sampler sehr schön.
Okay, das merke ich mir. Aber glaub ja nicht, dass die Kinder nur dahin gehen. Die spielen auch mit der Ableton Push, die wir jetzt da neu stehen haben. Gar keine Kontaktschwierigkeiten.
Nee, gar nicht. Ich glaube auch, ja, das ist der Ansatz. Ja, zum Beispiel das Move ist ja jetzt noch die leichtere Version.
Ja.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr... Also ich werde das ausprobieren am 18. übrigens. Das ist ein Synthesizer-Workshop mit der Move hauptsächlich für Radiomachende, aber da bin ich auch schon sehr gespannt, ob das wirklich so einfach zu verstehen ist für Leute, die vorher noch nicht mit Ableton zu tun hatten.
Ja, wir haben auch festgestellt, dass Kinder eher auf die Teile zugehen, die keine schwarz-weißen Tasten haben, weil das kennen sie ja von ihrem Klavier zu Hause im Wohnzimmer und diese Ableton Push und der Dato, das sind die Knaller, ne? Wirklich. Ja.
Die fahren auch Farben ab, meinst du?
Ja, Farben und dieses Haptische auf diese gummierten Tasten, wo was anderes passiert als auf dem normalen Keyboard. Ja.
Und wie ist das mit Synthesizern, die jetzt so interessantere Interfaces haben? Habt ihr da auch was im Angebot? Oder ist das alles eher so Keyboard-basiert?
Also wir haben zum Beispiel im Modularraum haben wir noch einen Buchler Isel, der auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Der ist ja für viele Leute ein bisschen Mysterium. Gleichzeitig sieht er aber total niedlich aus. Also optisch zieht er viele Leute an. Das ist immer total spannend. Gleichzeitig, wir haben in unserem Foyer oder in dem Raum mit moderneren Synths haben wir noch einen Haken Continuum, auch ein bisschen älter mit diesem Neopren-Oberfläche oder ein Osmose. Du kennst ja vielleicht diese Dinger. Die haben
Theremin
haben wir auch. Oder wir haben noch so eine Installation von Dada Machines, wo du über MIDI so eine Solenoid-Motoren ansteuerst, damit man so Klopfsachen, die oben an der Decke hängen
so
kann.
So wie bei Koma. Ja.
Genau. Mhm. Genau. So eine Sachen haben wir da stehen.
Und demnächst planen wir ein Eurorack-Modul, aufzustellen, das ein generatives Patch spielt. Und da wird noch ausgelost, wer dieses Patch patchen muss.
Ja, dazu brauchen wir ein anderes Eurorack-Modul, das uns auslost.
Genau. Da müssen wir noch so ein paar Chaos-Module installieren. Ich habe da schon so einen Plan gemacht, so eine Liste. Und unter anderem werden von Instro dieses Science. Besorgen. Das dann...
Ach so, und deinen kleinen Garten anlegen.
Genau. Das werden wir an eine Pflanze anschließen, damit wir möglichst viel unberechenbare Control-Voltage zusammenbekommen.
Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee.
Und dann kann man, auch für die, die dann keine Musik machen, die kommen dann rein und wenn wir das erklären, vielleicht mit so einer Tafel, was ist denn das hier? Das spielt dieses Gerät sich selber schon seit 5 Stunden, seit 2 Tagen, dann ist das ja eine spannende Sache. Und das kann man dann bei uns natürlich auch recorden. Das können wir vielleicht auch gleich besprechen. Das ist auch so ein Special bei uns. Du kannst alles, was du spielst oder was klingt, was du zum Klingen bringen kannst, kannst du auch bei uns über so kleine Recorder, über einen USB-Stick selber aufnehmen. Der USB-Stick, der kostet einen kleinen Aufpreis von 8 Euro und dann kannst du 2 Stunden lang nach Herzenslust spielen und aufnehmen.
Das heißt, man darf nicht selber einen USB-Stick mitbringen?
Das nicht, könnte man theoretisch auch. Der USB-Stick ist dann nur quasi die Lizenz zum Aufnehmen.
Ach so.
Genau.
Das ist auch ein sehr hübscher USB-Stick. Das ist eigentlich so, wir sagen Audio-Souvenir dazu. Ist natürlich auch ein kleines Logo drauf vom Synthesizer-Museum, ein Andenken sozusagen.
Ah, jetzt wird hier in der Tasche gekramt.
Er ist so kreisrund und dann kann man dann den Stick so rausklappen und da ist ein Logo drauf.
Jetzt kommt's. Da kommt's. Jetzt
wird's. Ja, genau, das ist unser, ja, ist schon ein bisschen begriffen, aber so ungefähr sieht er aus.
Ja.
Und jetzt kommt's. In der Superbooth Week bis zum 18. Mai gibt es eine White Edition, eine weiße Edition dieses USB-Sticks. Und mit dem kannst du, so oft du willst, das Museum besuchen bis 18. Mai und da auch alles aufnehmen, was du
möchtest. Und danach?
Danach geht wieder der normale, der Alltag los. Dann kostet der Stick wieder 8 Euro für 2 Stunden.
Aber man kann den dann auch noch weiter benutzen. Mhm. Man muss den dann nicht wieder zurückgeben. Das ist den kein Pfandsystem oder sowas.
Nee, kannst du mit nach Hause kein Pfand. Aber du kannst dann am 20. Mai mit dem weißen Stick nicht mehr ins Museum kommen und nochmal mit dem Stick aufnehmen. Dann müsstest du quasi wieder einen normalen Stick kaufen für den Tag. Aber es ist schon ein ganz, ganz nettes Angebot. Also du kannst theoretisch, wenn du zum Beispiel große Sample-Session im Kopf hast, könntest du zu uns kommen und dann 2-3 Tage lang im Mai das System 700 absampeln nach Herzenslaune. Ich würde empfehlen, morgens um 10 zu kommen, da ist nicht so viel los, Berlin wacht spät auf, aber dann hast du freie Bahn mit Kopfhörer und so, hast du alles gut unter Kontrolle. Die Aufnahmen klingen gut. Wir werden die Öffnungszeiten allerdings demnächst wahrscheinlich etwas nach hinten verlegen, zumindest am Wochenende, weil wir gemerkt haben, doch am Samstagabend um 5:30 viele Leute Bock drauf hätten, ins Museum zu kommen. Aber wir schließen halt offiziell um 18 Uhr und wir überlegen, ob wir das nicht verschieben sollen auf 19 oder sogar 20 Uhr.
Ja, klingt sinnvoll, weil wenn die Menschen dann sowieso schon zu euch kommen und danach dann irgendwie ins Nachtleben sich stürzen wollen, ist das doch vielleicht ein schöner Übergang. So haben sie eine relativ lange Lücke dazwischen.
Richtig.
Ne?
Kommen um 5:30 zu uns, machen 2 Stunden Synthesizer-Museum und dann Konzert im SO 36.
Oder sowas.
Alles zu Fuß zu erreichen, ja.
Das klingt so ein bisschen so, als wenn du nicht ursprünglich aus Berlin bist, aber das ist vielleicht ein Thema für das nächste Mal.
Das stimmt, ich bin Wahlberliner, bin 2009 hierher gezogen. Wieso, das SO 36 gibt's doch noch, oder?
Ja, doch, doch. Ja, dann vielen Dank für euren Beitrag. Ihr habt hier einen Stand auf der Messe und da kann man diese Sticks bekommen.
Ja, also da... Wir verkaufen sie nicht auf der Messe, das ist ja nicht so, sollte man nicht machen, aber du kannst dort den Stick bestellen, online kaufen und ihn im Museum dann abholen, zu deinem Termin.
Mhm. Genau. Aber man muss immer vorher terminieren, man kann nicht einfach so... reinkommen und
doch, tatsächlich
das
haben wir,
geht auch.
Andi, ne? Wir haben es noch ein bisschen gewandelt. Wir haben so viele Spontangäste, dass wir gesagt haben, ja komm, das machen wir auch.
Auch das ist ja im Moment in Berlin immer schwer einzuschätzen, wie lange man irgendwohin braucht. Also so ein fixer Slot von 2 Stunden ist vielleicht auch manchmal, weiß ich nicht, wenn man jetzt zu spät kommt, eine halbe Stunde, habt ihr da eine gewisse Kulanz.
Da sind wir cooler. Aber auch, wenn jemand spontan klingelt, dann macht Andi mit ihm auch einen 2-Stunden-Slot.
Das ist einfach nur, wir haben mit den Timeslots ein bisschen einfacher, wenn jetzt, um einzuschätzen, ob eine größere Gruppe kommt oder macht es für uns ein bisschen einfacher, aber wenn die Leute so vorbeikommen, ist auch kein Problem.
Wie hoch ist die Kapazität? Wie viele Leute können gleichzeitig was bei euch machen?
Ja, sind wir noch ein bisschen experimentieren. Also ich glaube, richtig voll, also wenn mal 30 Leute gleichzeitig da sind, dann sind wir, glaube ich, so ein bisschen am oberen Limit. Kommt ein bisschen darauf an, wie die Leute müssen sich natürlich über die Lautstärken an den Synthesizern auch ein bisschen selber regulieren. wie gut die das hinbekommen, dass es noch irgendwie sinnvoll ist, aber das ist irgendwie...
Das ist ja noch knapp unter einer klassischen Berliner Schulklasse.
Ja, ja, wir haben auf der Website die Grenze bei 40 gesetzt, aber wir hatten bis auf die Veranstaltung jetzt wirklich noch nie 40 Leute gleichzeitig on board. Wir haben ja auch 4 Räume, insofern entzerrt sich das auch ganz gut. Aber wir haben halt mindestens 20 Lautsprecher und wenn alle wirklich aufdrehen, wird es halt schon laut, wie hier.
Achso, die werden nicht über Kopfhörer gespielt,
doch, kann man sondern auch. Kann okay, man auch, beides. Aber irgendwie ist es da auch schön, mit den Lautsprechern zu arbeiten. Aber dieses Recorden geht am besten mit Kopfhörern, das stimmt schon, ja.
Ich finde es auch schön mit den Lautsprechern, weil es eben, oft kommen ja die Leute zusammen und dann können die auch hören, was also müssen nicht alle mit Kopfhörern haben. Ich finde es auch ein bisschen family-mäßiger und weniger Nerd, Audio-Aufnahmemäßig, wenn die Leute auch über die Boxen spielen. Dann ist so ein bisschen dieses, ich möchte jetzt hier meine Profi-Aufnahmen machen. Und dafür gibt es ja auch das Synthesizer-Studio dann, wo man das machen könnte. Und oder wenn nicht, dann kann man gerne am Vormittag, wo eben weniger los ist, das auch ganz gut machen.
Mhm. Und habt ihr noch ein Highlight von der Messe, wo ihr denkt, Mensch, das ist was, was demnächst dann auch bei uns mit ins Museum oder ins Studio kommen sollte?
Also ich finde, ich liebe persönlich die Firma TurboTech, die machen eben Mods für alte Geräte. Wir haben auch 2 von unseren Ausstellungsstücken, die sind auch gemoddet, sprich, die haben ein bisschen mehr Möglichkeiten jetzt, also eine Firma sozusagen, wenn man alte Geräte ein bisschen umwandelt oder modifiziert, sowas passt sehr gut, finde ich, auch ins Museum. Und ich habe auch schon mit denen gesprochen, wir müssen einfach noch mal ein paar Flyer von TurboTech auch bei uns auslegen.
Und du? Ja, und ich muss sagen, ich bin an dem Dato-Stand vorbeigegangen und die haben jetzt auch eine Drum Machine.
Oh.
Die brauchen wir, aber leider kommt die erst zum Jahresende auf den Markt. Aber ich habe schon ein Gespräch geführt, die brauchen wir im Museum, das ist ja wohl der Hammer. Die lässt sich synken zu dem Original-Dato und dann geht's ab, dann können auch die Kinder Jams machen. Auch Erwachsene.
Oder auch Erwachsene. Genau, und mehr erfahrt man wahrscheinlich einfach unter synthesizermuseum.de.
Ganz genau.
Und eure Veranstaltung. Genau. Dann bin ich gespannt. Ach so, kann man Musikwunsch eigentlich auch abgeben? Weil ich habe gerade gedacht, was ist denn jetzt für euch so ein geiler Track, wo so Lieblingssynthesizer drin wären?
Also, ich hatte vorhin schon das Thema, ich glaube, das Lied meines Lebens, Tanz mit Mussolini.
Haben wir den?
Ja, träumt weiter. Warte mal, redet mal weiter noch kurz.
Und Michael, was ist das Lied deines
ja,
Lebens?
Ja, also außer Tangerine Dream und Pink Floyd, so die muss ich sagen, ich bin ja tatsächlich so ein, habe eine Schwäche für Jean-Michel Jarre. Und die erste Seite Oxygen, also Oxygen Side One, da finde ich immer noch, was da abgeht.
Wie oft die Woche hörst du die noch?
Nicht, ich darf es nicht so oft hören.
Also, das Hausverbot.
Ja, genau. Aber es ist fantastisch. Auch die Entwicklung über die ganze LP-Seite, das finde ich, also Analogsynthese als Langformat, das haben ja Tangerine Dream erfunden, mehr oder weniger. Dass halt so ein Stück 8 Minuten über eine ganze Seite geht, das ist fantastisch, ne? Oder 10 Minuten.
15 Minuten, wenn es ein LP ist.
15 Minuten,
ne?
Genau.
Genau, 12 Inch. Wir haben ein Lied. Vielen Dank, Synthesizer Museum, Andy und Michael Soltau.
Danke euch auch.